Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sie hat Kriegsverbrechen dokumentiert, anstatt weiter Romane zu schreiben. Die ukrainische Schriftstellerin Viktoria Amelina, die wie 12 weitere Menschen nach einem russischen Raketenangriff auf Kramatorsk gestorben ist. Ihre Freundin, die Übersetzerin und Autorin Natalka Snyadanko, erinnert gleich an sie. Außerdem schauen wir zum Internationalen Filmfestival in Karlovy Vary. Wir besuchen eine große Ausstellung über das koloniale Erbe der preußischen Schlösser und wir sprechen darüber, warum eigentlich Frauen jenseits der 50 im Fernsehen noch immer auf so wenige Rollen festgelegt werden. Sie galt als Hoffnungsträgerin unter den jüngeren ukrainischen Autorinnen. Die Schriftstellerin Viktoria Amelina, die sich für Menschenrechte in Kriegszeiten eingesetzt hat und Kriegsverbrechen dokumentierte, statt Romane zu schreiben. Der ukrainische Pen hat heute mit großem Schmerz bekannt gegeben, dass die 37-Jährige ihren Verletzungen erlegen ist. Sie war am 27. Juni mit einer Delegation kolumbianischer Autoren und Journalistinnen in einer Pizzeria in Kramatorsk von 2 russischen Raketen getroffen worden. 12 weitere Menschen starben, 60 weitere wurden verletzt. Ich bin jetzt mit der ukrainischen Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin Natalka Snyadanko verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Snyadanko.
Guten Abend.
Sie haben ja mit Viktoria Amelina eine Freundin verloren. Was hat sie beide denn verbunden und woher kannten sie sich?
Ja, wir leben in derselben Stadt, Lemberg, und wir haben uns vor mehreren Jahren kennengelernt. Wir waren zusammen auf der Shortlist von einem Preis. Keiner von uns hat den Preis bekommen, aber wir haben uns gefunden. Und seitdem standen wir im regen Austausch. Das letzte Mal waren wir zusammen im Sommer letztes Jahres auf einem Literaturfestival in Polen, das von Olga Tokarczuk organisiert wird. Wir hatten eine Podiumsdiskussion über Krieg und seitdem haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen, trotz zahlreicher Pläne.
Jetzt hat ja Tanja Maljatschuk letzte Woche in ihrer Rede zur Eröffnung des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs gesagt, dass Literatur hilflos ist in Anbetracht des Krieges. Und Viktoria Amelina hat offenbar auch so dieses Gefühl gehabt und etwas tun wollen. Sie hatte sich ja einer Menschenrechtsorganisation Truthhold angeschlossen und Kriegsverbrechen dokumentiert. Was genau hat sie da gemacht?
Ja, genau darüber erzählte ich in den deutschen Schulen letzte Woche im Rahmen eines wöchentlichen Projektes über den Krieg in der Ukraine. Und ich hatte 2 Folien mit Viktoria und das waren die einzigen positiven Folien zu diesem schrecklichen Thema. Und zum einen habe ich erzählt, dass Viktoria ganz allein und privat, völlig aus ihrer eigenen Initiative, ein sogenanntes New Yorker Literaturfestival organisiert hatte. In 21, also kurz vor dem Beginn des großen Angriffskrieges. New York ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Donetsk. Es war schon zu diesem Zeitpunkt relativ gefährlich, dorthin zu fahren. Nichtsdestotrotz traute sich Viktoria diese Aufgabe und hat einen großen Bus gemietet, auf dem drauf stand Lemberg, New York. In diesem Bus sind viele Schriftsteller zu diesem Literaturfestival gefahren. Ja, manche kämpfen jetzt auch an der Front, andere sind in anderen schwierigen Situationen. Damals war das noch ein Fest der Literatur und heute ist dieses Haus, das schon damals irgendwie sehr mitgenommen aussah, völlig zerbombt. Nichtsdestotrotz hatte Viktoria ein Foto gemacht, ja, auf einer Tankstelle in New York, bereits nach Beginn des großen Krieges. Sie hat da eine Schutzweste und auf der Tankstelle steht New York. Und das war eben mein Bild für die Schüler, dass es die Hoffnung bedeutet, dass wir alle glauben, der New Yorker Literaturfestival wird weiterhin existieren. Und da hatten wir auch viele gemeinsame Pläne, große Pläne. Und das andere, was ich den Schülern erzählte, war eben die Mitarbeit von Victoria mit der Menschenrechtsorganisation. Unter anderem besonders wichtig für ukrainische Kultur war, dass sie völlig alleine in den ersten Tagen, nachdem die Ortschaft Izum befreit worden ist, ist in ein kleines Dorf gefahren, Kapitolivka, wo ein anderer Schriftsteller lebte, ein Kinderbuchautor, Wladimir Bakumenko, der mit seinem autistischen Sohn nicht evakuiert in sich konnte. Also der Ort wurde relativ bald nach Kriegsbeginn erobert und in seinem letzten Facebook hat er geschrieben, dass er seine Kriegstagebücher, die er seit ersten Tag geführt hatte und in denen er unter anderem darüber erzählt, wie sieht den Alltag mit einem autistischen Kind mitten im Krieg aus, begraben hatte in seinem Garten. Victoria fuhr dorthin, als die Ortschaft frei wurde und noch relativ gefährlich war, und hat diesen Tagebuch gefunden. Jetzt ist das dank ihr auch veröffentlicht. Kurz vor ihrem Tod hat sie es noch geschafft, in Kiew auf die Buchmesse das Buch von Wladimir Bakumenko zu präsentieren.
Mhm. Sie war ja eben offenbar eine sehr, sehr unerschrockene und mutige Person, aber eben auch eine wichtige literarische Stimme in der Ukraine. Sie hat ja 2 Romane veröffentlicht und die sind beide mit zahlreichen Preisen dekoriert worden. Ihr 2. von 2017, Doms Traumreich, hat den UNESCO City of Literature Prize bekommen und den Literaturpreis der Europäischen Union, um mal nur 2 zu nennen. Was würden Sie sagen, zeichnet Ihre Romane aus, was sie so herausragend macht?
Dieser Roman ist eine sehr, sehr interessante Geschichtsaufschreibung. Sie beschäftigt sich mit Lemberg in ganz unterschiedlichen Zeiten, mit sowjetischem Lemberg, mit dem Lemberg aus der polnischen Zeit. Und da beschreibt sie so eine Familiengeschichte von mehreren Generationen, die alle in derselben Wohnung wohnen und völlig unterschiedliche Geschichten haben. So war sie auch. Sie ist nicht nur eine kräftige Stimme in der Literatur geworden, gleich mit ihrem ersten Erzählband und auch ihre Kinderbücher. Sie hatte nur 4 Bücher veröffentlicht. Wir hoffen alle, dass das 5., dieses Non-Fiction-Buch über ihre Erfahrungen mit der Dokumentation von Kriegsverbrechern, dass es auch halbwegsfertig ist und bald erscheint. Das, also nicht, desto, dass sie noch nicht so viel geschafft habe in der Literatur, waren das wirklich aussagekräftige Bücher. Und sie war sehr, sehr aktiv und präsent auch im literarischen Leben.
Ich wollte gerade sagen, sie war ja auch mit einer Delegation kolumbianischer Journalisten und Kollegen zusammen, als diese Rakete einschlug. Offenbar war sie jemand, dem es wichtig war, sich mit Kolleginnen und Kollegen auch auszutauschen.
Ja, die hatte nie gescheut, Journalisten, ausländische Journalisten ins Kriegsgebiet zu begleiten, selbst wenn es sehr gefährlich wurde, um denen zu zeigen, was eigentlich in der Ukraine passiert. Dank ihr sind auch sehr, sehr viele Reportagen entstanden.
Natalka Snyadanko, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und dafür, dass Sie Ihre Gedanken zu Ihrer Freundin Victoria Amelina mit uns geteilt haben. Dankeschön, Frau Snyadanko.
Danke Ihnen.
Die schlechte Tonqualität der Leitung bitten wir Sie zu entschuldigen. Der tschechische Kurort Karlovy Vary hat schon zur Goethezeit die europäische Prominenz angelockt. Und seit es dort das Filmfestival gibt, gehören auch Hollywood-Stars zu den Fans. In diesem Jahr zum Beispiel Russell Crowe, der erklärt hat, selten eine so schöne Stadt wie Karlovy Vary gesehen zu haben. Seit Freitag findet nämlich eins der ältesten Filmfestivals der Welt wieder statt. Und Jörg Taschmann hat sich die ersten 4 Tage dort getummelt. Das Festival findet er schon zum 57. Mal statt. Es ist ja eigentlich ein A-Festival in einer Liga mit Cannes, Venedig, Berlin oder San Sebastian. Und alle, die da hinfahren, sind begeistert. Aber stimmt das denn? Also sind die zu Recht begeistert? Was ist denn, sind denn so die Stärken oder was macht die Strahlkraft dieses Festivals aus?
Also in diesem Jahr hat man wirklich voll auf Hollywood-Stars gesetzt. Der Eröffnungsfilm Firebrand, da kam Alicia Vikander, die brachte gleich ihren Ehemann mit, der ist ja auch ein Star, nämlich Michael Fassbender. Und Firebrand lief schon in Cannes, es ist ein Kostümdrama, es geht um eine englische Königin, die später geköpft wurde. Hier war es aber wohl wirklich wichtig, dass man einen Star zum Anfang hatte. Und da war es dann wohl auch egal, dass der Film in der Nebensektion in Cannes längst gezeigt worden ist. Nicht mal der Regisseur Karim Aynous war anwesend, der aber wohl angeblich verhindert war, weil er einen neuen Film dreht. Aber das ist dann auch schon ein bisschen fragwürdig, nur eines Stars wegen als A-Festival nicht mit einer Weltpremiere zu starten oder wie man es vor Jahren auch gemacht hat mit einem einheimischen tschechischen Film. Der große Knaller war dann aber eben auch im Rahmen dieser Eröffnungsveranstaltung abends war Russell Crowe da, aber nicht in seiner Eigenschaft als Hollywood-Schauspieler, sondern er hatte seine Band mitgebracht und gab ein zweistündiges Konzert.
Und wie war das? Kann er richtig gut singen und das Publikum mitreißen?
Also stimmlich ist es eher rau, da hat er nicht so die ganz große Bandbreite. Er singt auch sehr viele Coversongs, beispielsweise von Leonard Cohen, hat aber auch ein paar eigene Songs geschrieben. Was wirklich angenehm war, er hat zwischendurch Geschichten erzählt, wie die Songs entstanden sind, hat das Publikum damit irgendwie auch ganz gut unterhalten. Aber ich habe in Carlo Vivari vor 5 Jahren seinen Schauspielkollegen Tim Robbins in einem wirklich großartigen Konzert im örtlichen Theater damals gesehen. Und ehrlich gesagt, Tim Robbins ist der bessere Sänger und Songwriter.
Aber der Glamour-Faktor war wahrscheinlich schon mal da. Und wie sieht's aus mit den Filmen? Gab es da in den ersten Tagen auch was Überzeugendes zu sehen?
Also bisher war die Bilanz eher durchwachsen. Es gibt ja 2 Wettbewerbe, einen experimentellen seit 2 Jahren, der heißt Proxima, und dann den großen Wettbewerb mit Filmen, die so zwischen dem Arthouse Mainstream, wie ich das gerne nenne, und dem klassischen Autorenkino angesiedelt sind. Da kam dann gestern ein sehr unterhaltsamer Film aus Spanien, Las Chicas Están Bien, so ein Frauenfilm über beste Freundinnen, die gleichzeitig ein Theaterstück proben. Der kam sehr leicht daher, war aber doch sehr dialoglastig. Und der tschechische Beitrag, der erste Uschwit, der auf Deutsch heißen könnte, wir waren niemals modern, hat mich leider gar nicht überzeugt, obwohl er eigentlich eine ganz spannende Geschichte erzählt, nämlich von der Industriestadt Zlin, die ja Tomáš Bata aufgebaut hat, der spätere Schuhfabrikant. Und der hatte ja dann später Werbefilme gedreht, aus denen dann das tschechische Trickfilmwunder entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf jeden Fall wird hier eine Geschichte 1937 erzählt, sehr bieder mit TV-Ästhetik. Und das konnte mich inhaltlich auch nicht überzeugen.
Wie steht es denn überhaupt um das tschechische Kino so im Moment? Denn davon kriegt man ja hier in Deutschland gar nicht so viel mit.
Also die Stärke des tschechischen Kinos ist ja, dass es sehr nah am Publikum ist. Nach Frankreich ist es ja der 2. Markt in Europa mit dem höchsten Marktanteil einheimischer Filme. Und wenn die Geschichten stimmen und die Filmemacher auch etwas zu erzählen haben, können dabei herrliche Filme entstehen. Bestes Beispiel, auch ein bisschen älter nun schon, ist der mit dem Oscar ausgezeichnete Kolja von Jan Sverak. Aber das ist auch 1997 gewesen. Und die besten Regisseure sind wirklich zu den Streamern gewechselt, zum Fernsehen. Das können wir in Deutschland verfolgen. Arte zum Beispiel zeigt diese Serien oder auch der MDR wie Wasteland, Die Schläfer oder im vorigen Jahr Die Verurteilte. Was jetzt aber wirklich fehlt, finde ich, sind überzeugende Kinofilme. Und in den Vorjahren gab es immer mal wieder spannende Sachen. Vor 2 Jahren, wie gesagt, Zatopek, dieses Biopic über den legendären Läufer aus den 50er Jahren. Ich habe auch vor 2 Jahren mal ein sehr, sehr gutes Biopic über Václav Havel gesehen. Aber wir in Deutschland kriegen das leider nicht zu sehen. Und insgesamt fehlt aber dem tschechischen Kino schon erzählerischer Mut und vielleicht auch etwas originellere und zeitgenössischere Geschichten.
Und wie hat denn eigentlich der deutsche Beitrag abgeschnitten, Leere Netze?
Nun, das ist ein hochinteressantes Projekt. Der Film ist ja gerade auch in München mit einem Förderpreis ausgezeichnet worden. Und das ist eigentlich ein iranischer Film, der am Kaspischen Meer spielt, aber 100%ig in Deutschland finanziert wurde. Das Debüt des Deutsch-Iraners Behrouz Karamanlizadeh. Und es geht um Amir, einen jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, der Nagis, eine junge Frau, liebt, die eben aus einer wohlhabenden Familie stammt. Und nachdem Amir seinen Job verliert, muss er in einer abgelegenen Fischfabrik arbeiten, richtig malochen. Dort wird man ausgebeutet. Und nur so durch illegale Nebenjobs treibt er das Geld auf. Dadurch verändert er sich aber auch charakterlich. Und insgesamt ist so ein sehr bitteres Porträt aus dem heutigen Iran entstanden, in dem vor allem die Jugend abgehängt wird und wirklich kaum Chancen hat, in Würde zu leben. Aber das ist dann wirklich auch ein Film, der hat dann starke Chancen, am Ende, am Samstag auch Preise zu gewinnen.
Jetzt ist ja Carlo Vivari wie Berlin auch ein Publikumsfestival mit der Besonderheit, mehr von Sponsorengeldern zu leben als von staatlicher Unterstützung. Wirkt sich das auch sichtbar aufs Programm aus?
Indirekt merkt man schon eine Veränderung bei diesem Festival. Es ist doch zunehmend elitärer geworden. Man hat zum Beispiel auch in diesem Jahr viel weniger Journalisten eingeladen überhaupt. Und dann zum Beispiel bei der Eröffnungsveranstaltung, da durfte ich gar nicht teilnehmen. Die ganzen Sponsoren haben alle Plätze belegt. Also da wird dann auch eingeteilt irgendwie in A- und B-Journalisten. Ich konnte den Film dann nur in so einer Nebenveranstaltung sehen. Aber dann wurde, das haben mir Kollegen erzählt, die da waren, explizit den Sponsoren für Geld gedankt. Dann war ein großer Schriftzug, thanks for your money. Das ist auch schon ein bisschen schräg bei einem Festival. Man blendet einfach diskret normalerweise die Sponsoren ein, aber sagt nicht so direkt, dass man ihnen für das Geld dankt. Dennoch, denke ich, ist das Programm immer noch relativ unabhängig. Und Carlo Vivari hat sich aber versucht, so einen Imagewechsel zu verpassen. Man will irgendwie nicht mehr ein osteuropäisches Filmfestival sein, was auch dem osteuropäischen Film eine Bühne bietet. Da gab es früher eine eigene Sektion, die hat man abgeschafft und auch politisch setzt man eigentlich eher weniger Akzente, aber das hat eine Tradition. Carlo Vivari war nie ein sonderlich politisches Festival. Was mir auch negativ wirklich aufgefallen ist im Vergleich zu vor 2 Jahren, wo ich das letzte Mal da war, ist, dass generell in der Stadt die Hotelpreise und auch Restaurantpreise so angestiegen sind, dass es viel, viel weniger Spaß macht, sich da zu bewegen. Und das verändert dann auch so ein bisschen die Stimmung in der Stadt, weil eigentlich ist es ja das größte und schönste Kulturevent Tschechiens, wo ja auch aus ganz Tschechien vor allen Dingen junge Leute anreisen und da die Kinos bevölkern. Und das macht dann eben auch sehr viel Spaß, im größten Saal, im Thermalhotel mit über 1200 Plätzen überhaupt Filme zu schauen, weil das Publikum wirklich wunderbar mitgeht.
Jörg Taschmann berichtete vom Auftakt beim 57. Internationalen Filmfest in Karlovy Vary und das geht noch bis zum 8. Juli.
Fazit.
Deutschlands Kulturinstitutionen arbeiten ihre Kolonialgeschichte auf. Aber was bei den Museen schon im vollen Gange ist, inklusive Rückgabe von Objekten, das beginnt gerade erst beim prominentesten deutschen Schlösserverbund, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mit dutzenden Standorten von Sanssouci über Rheinsberg bis Charlottenburg. Dort eröffnet jetzt eine große Ausstellung, die die eigene koloniale Geschichte zeigen will und die damit der Anfang sein könnte zu etwas viel umfassenderem. Wladimir Balzer hat sie sich schon angeschaut.
Das haben die preußischen Schlösser noch nicht gesehen. Eine Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte. Was die staatlichen Museen schon vor Jahren begonnen haben, das holen die Schlösser von Sanssouci über Rheinsberg bis Charlottenburg jetzt nach. Natürlich auch wegen einer veränderten gesellschaftlichen Debatte und wegen des Drucks aus der Zivilgesellschaft. Etwa von Marianne Ballet-Mudumbo, Aktivistin mit Wurzeln im Kamerun, die einen Frauenverein in Potsdam leitet und bei dieser Ausstellung Beraterin war. Ihr sind nicht nur ein sensibler Umgang mit Sprache, sondern auch ganz konkrete Schritte der Schlösserstiftung wichtig.
Das sollte längst der Fall sein. Also diese Debatte um Restitution und Reparationen wünsche ich mir persönlich. Und es ist ein ganzes Bündnis, das sich das wünscht.
Die preußischen Herrscher haben in ihren Schlössern viele Objekte gesammelt, deren Herkunft noch genauer untersucht werden muss und die, auch wenn sie gekauft worden sind, oft in völlig falschen Kontexten gezeigt wurden. Für Marianne Ballet-Mudumbu ist noch viel zu tun.
Gleichzeitig gibt es natürlich besondere Entitäten, so wie die Anadose zum Beispiel und alle Entitäten, die aus zum Beispiel Elfenbein oder aus Holz, aus besonderen Arten von Holz gestaltet wurden. Also die sollen in erster Linie auch zurückgebracht werden. Und wir wissen auch um menschliche Reste oder um tote Masken, die auch auf jeden Fall sich auf den Weg nach Hause begegnen müssten.
Schlösserchef Christoph Martin Vogtherr ist zwar stolz auf die Mitarbeit von Marianne Ballet-Mudumbu und anderen Aktivisten aus der Zivilgesellschaft, aber das bezieht sich vor allem auf kulturelle und historische Sensibilität, nicht auf Rückgaben oder Entschädigungen.
Also nach derzeitigem Wissensstand, das muss ich dreimal unterstreichen, weil das eben wie gesagt ja also ein Work in Progress ist, wissen wir nicht von Objekten, wo es um Rückgaben gehen könnte zurzeit.
Doch auch der Schlösserdirektor, der für 30 Standorte in Berlin und Brandenburg zuständig ist, wird die Debatte darüber nicht aufhalten können. Seine Stiftung zeigt aber mit dieser Ausstellung ihren Willen zur Aufarbeitung. Wobei die Kuratorin Caroline Alf mit großen Wissenslücken konfrontiert wurde. Identifiziert wurden 100 schwarze Personen in preußischen Schlössern, aber ihre Biografien sind äußerst lückenhaft. Als sie eingeschleppt wurden, mussten sie sich zwangstaufen lassen und einem Namenswechsel unterziehen. Mit damaligen Allerweltsnamen.
Friedrich Wilhelm, da vorne Karl Friedrich, Karl Philipp.
Meist ohne Familiennamen. Damit schwer wiederzufinden in den Büchern. Sie kamen meist als Kinder oder Jugendliche und wurden ihrer Herkunft beraubt. Was danach folgte, war aber eine bemerkenswerte Bandbreite an Tätigkeiten. Zwar erzwungen und unbezahlt, aber eben nicht nur Handlangerarbeiten.
Man hatte die Möglichkeit, als Musiker in der Armee zu arbeiten. Man hatte die Möglichkeit, als Diener am Hof zu arbeiten. Man hatte dann auch die Möglichkeit, in unterschiedlichen Funktionen am Hof zu sein. Aber wenn wir uns vorstellen, oh, wir haben alle Möglichkeiten, uns zu verwirklichen, so ist es nicht, sondern innerhalb von dem Rahmen, der Hof erlaubt hat, war eine bestimmte Entwicklung möglich, wenn man sich dem angepasst hat.
Sogar heiraten war möglich, in Einzelfällen auch Familiengründung. Wenn die bisherigen spärlichen Informationen stimmen, blieben viele schwarze Personen am Hof und hatten ein einigermaßen erträgliches Leben, das sie sich zwischen erzwungener Assimilation und Widerstand versuchten aufzubauen. Die Recherchen zu den Biografien gehen weiter, verspricht die Schlösser-Stiftung. Als Open-Source-Projekt soll durch zivilgesellschaftliche und internationale Hilfe ein Gesamtbild entstehen. Aber das wird mühsam, da der preußische Hof schwarze Personen nicht als erzählenswert angesehen hat, sondern eher als Teil eines üblen Spiels mit Exotismus.
Es zeigt sich ja auch, dass so der Kontrast zwischen weißer und schwarzer Hautfarbe dort auch als Thema in diesen Porträts genannt wird. Und man kann auch anhand der Briefe ermitteln, dass dort besonders diese Andersartigkeit das war, was die Herrscher dort gesucht haben, um ihre Repräsentation auch darstellen zu können.
Schwarze Personen wurden gerne auf Porzellanfiguren und Gemälden abgebildet, um sich mit dieser Art der Eroberung zu schmücken, aber damit letztlich nur Rassismus verbrämt. Junge Schwarze, die als Randfiguren bei Festlichkeiten und Konzerten dargestellt wurden oder als Servierer von Schokoladenkuchen, auf dem Kopf einen riesigen weißen Turban. All das zeigt diese Ausstellung, die schon im simplen Aufbau wie eine Werkstattausstellung daherkommt und nur der Anfang einer so wichtigen Aufarbeitung sein kann. Die sollte, ähnlich wie schon bei vielen Museen passiert, international mit Hilfe von Forschenden aus den Herkunftsländern weitergehen, damit Biografien und Hintergründe dieses Teils der deutschen Kolonialgeschichte endlich bekannter werden.
Und zu sehen ist die Ausstellung im Schloss Charlottenburg bis zum 31. Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Bettina Ritter.
Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thien Nguyen Kim, das Deutsche Gymnasium in Tallinn und das digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache werden mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache 2023 ausgezeichnet. Als erste Naturwissenschaftlerin erhalte Nguyen Kim den mit 30.000 Euro dotierten Jakob-Grimm-Preis, teilten die Eberhard-Schöck-Stiftung und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Baden-Baden mit. Die promovierte Chemikerin werde für ihre klare, verständliche und moderne Sprache geehrt, mit der sie einem breiten Publikum komplexe wissenschaftliche Inhalte vermittle, hieß es in der Begründung der Jury. Die Preisverleihung findet am 30. September in Baden-Baden statt. Das Staatliche Museum Schwerin hat 452 Werke der internationalen Fluxuskunst angekauft. Das Konvolut war von dem Kölner Sammlerehepaar Kelter in den vergangenen 40 Jahren zusammengetragen worden, wie das Museum mitteilte. Fluxus ist eine internationale Kunstbewegung, die Anfang der 1960er Jahre in New York und im Rheinland entstand und schnell ein internationales Netzwerk entwickelte. Sie versucht, Kunst und Alltag miteinander zu verbinden und die Betrachtenden zum kreativen Handeln anzuregen. Der russische Dirigent Stanislav Kotschanowski wird der neue Chefdirigent der NDR-Radiophilharmonie. Von der Spielzeit 2024-25 an werde der 42-Jährige die Nachfolge von Andrew Menzi antreten, sagte NDR-Intendant Joachim Knuth in Hannover. Kotschanowski will vor allem das französische und russische Repertoire ausbauen und die eigene, unverwechselbare Stimme und Klangfarbe des Orchesters herausarbeiten. Kotschanowski arbeitete bisher unter anderem mit dem Opernhaus Zürich und als Gastdirigent mit dem Royal Konzertgebau Orchestra. Der Barbie-Film wird in Vietnam nicht in die Kinos kommen. Der Grund ist politisch, denn in dem Streifen ist die sogenannte Neun-Striche-Linie zu sehen, mit der China auf Landkarten seit Jahrzehnten Ansprüche auf weite Teile des südchinesischen Meeres erhebt. Allerdings beanspruchen dort auch andere Ländergebiete wie Vietnam, die Philippinen oder Malaysia. Das Verbot sei vom Nationalen Filmbewertungsrat beschlossen worden, berichtet die Zeitung VN Express. Eigentlich sollte der Film Barbie mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen am 21. Juli in dem südostasiatischen Land in den Kinos starten.
Frauen über 50 sind in Film und Fernsehen vor allem als Mütter und Großmütter im Einsatz, als starke Partnerin an seiner Seite oder als Frau in der Krise. Weil das aber überhaupt nicht die Vielfalt der Realität spiegelt, will die Initiative Let's Change the Picture etwas ändern. Nicht zuletzt an den Drehbüchern, die solche stereotypen Geschichten noch immer erzählen. Der Taz-Salon Hamburg widmet sich morgen dem Thema Frauen im Film, jenseits von Attraktivitätsfalle und Fuckability. Und mit auf dem Podium ist dann Silke Burmeister, Journalistin und Initiatorin von Let's Change the Picture, einer Initiative, die aus dem Online-Magazin Palais Flux hervorgegangen ist. Hallo, guten Abend, Frau Burmeister.
Ja, guten Abend, Frau Gerg.
Wie erleben Sie das, wenn Sie Fernsehen? Was für Frauenbilder und Rollen begegnen Ihnen da?
Das sind die, die Sie eben schon sehr schön beschrieben haben. Also das Fernsehen ist sehr gefangen in klischeehaften Rollendarstellungen, gerade eben von älteren Frauen. Und das heißt, dass da eigentlich ein Frauenbild noch sozusagen gelebt wird, von dem wir das Gefühl haben, es ist in den 90er Jahren hängen geblieben, weil, also was sehr häuslich orientiert ist, sehr am Mann orientiert, wenn Frauen sozusagen vorkommen, also deutlich vorkommen, dann sind sie verlassen, sie sind betrogen oder sie sind die glückliche Oma. Und wir erleben, also ich bin 57 Jahre alt und erlebe mein Umfeld doch so sehr viel vielseitiger in seinen Lebensgeschichten. Und das wird eben im Fernsehen, was ja unsere Gesellschaft abbilden soll, eben gar nicht dargestellt. Und da haben wir gesagt, das kann ja wohl nicht sein.
Aber mir ist bei der Vorbereitung eingefallen, dass es gerade in den letzten Jahren, zumindest im Kino, doch eine ganze Flut an selbstbewussten Frauenfiguren gab, mit komplexem Charakter und zum Teil mit jüngerem Liebhaber, wie bei Isabelle Huppert oder Emma Thompson in Good Luck to You. Da ging es ja um sowas wie sexuelle Selbstermächtigung. Hinkt das Fernsehen da dem Kino hinterher oder sind das dann nur so rühmliche Ausnahmen?
Also sowohl beides. Das sind natürlich rühmliche Ausnahmen. Das sind natürlich genau die Filme, wo man sagt, ja, guck, geht doch. Warum ist denn das im Fernsehen nicht möglich? Und es ist natürlich auch so, dass das Kino in der Regel ein bisschen experimenteller ist als das Fernsehen, was ich ja immer an so ein Massenpublikum richten möchte und so weiter. Und also 21 Millionen Frauen in Deutschland sind 47 Jahre alt und älter. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Und wenn man aber in das Fernsehen schaut, dann werden die also in der Quantität nicht entsprechend abgebildet. Und also unser Blick geht auf die Qualität, wie werden Frauen gezeigt. Und da haben wir dann eben diese Stereotypenbilder, über die wir eben gerade sprachen.
Und bei älteren Männern ist das anders oder werden die auch nach Klischees und Stereotypen abgebildet?
Also ältere Männer kommen erst einmal deutlich häufiger vor als ältere Frauen. Also in der Fiktion ist immer noch ein Verhältnis von 7 Männer auf 3 Frauen. Aber auch die werden stereotyp gezeigt. Aber der Facettenreichtum ihrer Figuren ist ein deutlich größerer. Und es gibt ein ganz schönes Beispiel. Also bei unserer Kampagne Let's Change the Picture macht ja auch die Schauspielerin Eleonore Weisgerber mit. Und die hat erzählt, dass sie eine Rolle bekam, die zunächst, wenn ich mich recht erinnere, eines Rechtsanwalts, also eine Rechtsanwältin, die zunächst auch für einen Mann geschrieben war. Und dann hat der Regisseur gesagt, ach komm, das kannst du auch spielen, wir ändern das. Und dann schaut sie in dieses Buch und sieht, dass es sozusagen, oder der männlichen Rolle, so an diesen typischen Zuschreibung fehlte, die sie als Frau aber immer mit der Rolle mitbekommt. Also bei Frauen wird immer dazu geschrieben, wie die zu sein hat. Und erfolgreiche Frauen sind häufig verbissen, verkniffen, Erfolg ist negativ konnotiert. Also das Frauenbild ist sehr eingeschränkt. Und sie merkte, bei einem Mann kann sie die Rolle viel freier anlegen.
Und sind das denn dann die Verursacher quasi stereotype Drehbücher, die hauptsächlich von Männern geschrieben werden? Oder kann das auch an den Programmmachern liegen, die eben vielleicht auch denken, sie wollen bestimmte Erwartungen von einem vornehmlich älteren Fernsehpublikum bedienen? Oder was denken Sie, was da eigentlich so das Grundübel ist?
Ja, das ist so ein sowohl als auch. Also natürlich liegt es zum Teil an den DrehbuchschreiberInnen, aber eben auch nicht nur. Also wir sind ja, das ist ganz toll, seit dieser Kampagne, wir haben die zur Berlinale gestartet und sie ist irrsinnig erfolgreich. Es haben sich wahnsinnig viele Menschen bei uns gemeldet, also auch DrehbuchschreiberInnen und RegisseurInnen und so weiter. Und wir sind mit denen im Gespräch und wir kriegen jetzt mit, dass Drehbücher eingereicht werden, auch durchgewunken werden und dann wird aus der älteren Frau wird dann eine jüngere gemacht. Oder ganz generell werden die Drehbücher, zum Teil werden die mit ausgezeichnet und dann nicht verfilmt. Und da ist es ganz wichtig, jetzt eben auch mit den Produktionsfirmen beziehungsweise vor allen Dingen mit den Sendern, die ja die Auftraggeber sind, ins Gespräch zu kommen, um eben rauszufinden, was ist das eigentlich? Also wo hakt es an der Stelle? Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir bald ein Gespräch haben werden mit der Digeto. Das ist ja die Film- und Fernsehproduktionsfirma der ARD. Da werden wir mit den verantwortlichen Redakteuren und dem Geschäftsführer so ein erstes, wie so ein bisschen wie so ein Workshop-Gespräch haben. Wir sind mit Netflix im Gespräch und wenn alles gut geht, bald auch mit dem ZDF. Und das ist genau der Ansatz, darüber zu reden, woran liegt es eigentlich? Und ehrlich gesagt, ich glaube ja immer, es liegt an der Angst.
Und man sieht ja auch auf anderen Gebieten, dass sich da durchaus was verändern kann, wenn man daran denkt, wie lange zum Beispiel Migrantinnen und Migranten in so sehr klischeehafter Weise gezeigt wurden. Und das hat sich ja doch sehr verändert. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass, wenn man da ein bisschen Druck macht, wie sie, dass sich da auch ein Umdenken in Gang setzen lässt.
Ja, absolut, natürlich. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, also was ich ganz toll fand, wer sich sehr schnell bei uns gemeldet hat, ist der Chef der Digeto, Thomas Schreiber, der dann gesagt hat, Sie haben recht, also wir haben da wirklich ein Defizit. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, genauso wie Sascha Bühler bei Netflix, das ist die Geschäftsführerin in Deutschland, dass die Spitze sagt, wir müssen etwas ändern. Also ich war früher Fernsehkritikerin, war lange in der Grimme-Jury und es ist dieser Mittelbau, der meiner Meinung nach Angst besetzt ist. Also es sind immer die, die sagen, ja, ich würde ja auch, aber geht ja nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Spitze diese Ansage macht, dass die Spitze sagt, ich will hier eine Veränderung, also in unserem Fall jetzt, was das Altersbild anbelangt, wir wollen uns da anders aufstellen. Und dann trauen sich auch die Menschen, die RedakteurInnen und so weiter in diesem mittleren oder gehobenen Teil der Hierarchie zu sagen, das Drehbuch ist mir zu oll, macht das, wo, was ist denn das, dass hier wieder eine Frau ohne Unterleib? Wir möchten andere Frauen sehen.
Da haben Sie ja schon ein super Schlusswort gesprochen. Wir möchten andere Frauen sehen. Silke Burmeister, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und mehr zum Thema gibt es morgen beim TAZ-Salon Hamburg und bei Silke Burmeisters Initiative Let's Change the Picture. Das Meer ist noch immer ein Sehnsuchtsort, an dessen Strände sich viele hinträumen und zugleich ist es ein Ort der menschlichen Tragödien, der Verschmutzung und Überfischung. Was das uralte Meer selbst dazu sagt, dieser Frage ist die südafrikanische Künstlerin und Filmemacherin Dineo Sechebobape nachgegangen. 2 Jahre lang war sie im Auftrag eines internationalen Forschungszentrums unterwegs, das Künstler einlädt, über das Meer zu arbeiten. Bobape wollte den Geistern der Meere auf die Spur kommen. Und ob ihr das gelungen ist, das kann man jetzt im New Yorker MoMA erleben. Andreas Roberts war dort und hat die Künstlerin getroffen.
Man betritt den kühlen Ausstellungsraum und wird von einem herrlich erfrischenden Duft begrüßt. Die Künstlerin hat die Mischung aus ätherischen Ölen eigens für die Ausstellung konzipiert. Salbei fürs Reinigen, Beifuß für luzide Träume, Weihrauch für die Ahnen und Rosmarin für die Erinnerung. In einem Kreis aus weißen Steinen nimmt man auf einem blauen Teppich Platz und sieht die Filminstallation über das Meer auf 3 gewölbten Leinwänden. Oder besser gesagt, erlebt sie, denn durch das Surround-Sound-System hat man das Gefühl, unmittelbar im Geschehen zu sein. Immer wieder wirft die Künstlerin Dineo Sechebobape aufgeschnittene Früchte wie Kakao, Mango, Ananas, Kokosnuss und Papaya ins Wasser oder auch rote Blüten und Bananenblätter. Die Kamera folgt den Objekten über und unter Wasser. Manchmal schüttet sie Milch in die See, die wie eine weiße Wolke langsam im Wasser treibt. In einer schwimmenden Kokosnussschale brennen Opfergaben. Sie singt und schlägt mit ihren Händen auf das Wasser, ein Rhythmus, der von Trommeln und Rasseln übernommen wird. Und immer wieder das Rauschen des Meeres, mal sanft, mal donnernd. Kuratorin Martha Joseph.
There's a sensibility in the show that's very much about intuition.
Die Show hat sehr viel mit Intuition zu tun. Es geht um eine Verbindung mit den Geistern. Dineo selbst ist spirituell und ihre Arbeit hat eine Beziehung zu spirituellen Ritualen.
Dineo Seche Bobape hat auf ihrer Reise zu verschiedenen Meeren und Küstenländern auch außerhalb Afrikas überall uralte Rituale von Communities vorgefunden, deren Wurzeln bis in die Zeit des Sklavenhandels zurückreichen.
There are many rituals that are performed in coastal areas throughout the African diaspora.
Es gibt viele Rituale, die in den Küstengebieten der afrikanischen Diaspora durchgeführt werden, bei denen die Menschen mit dem Wasser in Verbindung treten. Und es gibt auch die Geschichte von Ertrunkenen. Es gibt Meeresgeister, die sehr mächtig sind. Ich habe einige Klänge von verschiedenen Ozeanen aufgenommen, von der Küste Ghanas, von der senegalesischen Küste, von der Küste Virginias, der Pazifikküste von Kolumbien, von Kapstadt und Jamaika.
The Pacific Coast from Colombia, from Cape Town as well as Jamaica.
Welche Erinnerungen birgt das Meer? Auf ihrer Reise folgt sie der Route der Sklavenschiffe nach Jamaika und an die Küste Virginias. Kuratorin Martha Joseph.
There are small ceramic pieces that are made from soil.
In der Arbeit gibt es kleine Keramikstücke, die aus der Erde einer ehemaligen Plantage namens Menokin in Warsaw, Virginia stammen. Mit Menokin ist ein Kollektiv von Nachkommen ehemaliger Sklaven verbunden, die auf diesem Grundstück gelebt und gearbeitet haben. Sie haben mit Dineo diese Keramikstücke hergestellt, die Abdrücke ihrer zu Fäusten geballten Hände darstellen.
That are imprints of their hands in a closed fist.
Eine weitere wichtige Inspirationsquelle für ihre Arbeit sei eine berühmte historische Fotografie gewesen.
There's a photograph of Peter, this African-American enslaved man.
Es gibt dieses Foto von Peter, einem afroamerikanischen versklavten Mann mit dem zerfetzten Rücken und den Narben. Und die Narben sehen aus wie die Wellen eines Ozeans, die in der Zeit eingefroren sind. Fleisch, das in der Zeit eingefroren ist. Ich denke dann an das Wasser als Fleisch, das flüssig und beweglich und auch zeitlos ist.
Thinking of also the water as flesh that is liquid. Moving and timeless also.
Auch wenn man keinen Zugang zu den unsichtbaren Energien hat, die sie wie eine Schamanin im Film herzurufen versucht, kann man nicht umhin, fasziniert auf das Meer zu schauen, den Gesängen zuzuhören und die Zeit zu vergessen. Die Arbeit berührt tiefe Gefühle von Verbindung und Sehnsucht, aber auch von Bedrohung und Angst.
The work functions like an incantation.
Das Werk funktioniert in gewisser Weise wie eine Beschwörung. Es bringt einen in diesen rituellen Raum mit Hilfe verschiedener Sinneseindrücke, visuell, auditiv und geruchsmäßig, um den Besucher in die Nähe einer anderen Ebene zu bringen, einer anderen Art, mit der Welt in Beziehung zu treten.
Mit dem Meer als etwas Lebendiges in Verbindung zu treten, ihm zuzuhören, sich ihm anzuvertrauen, es zu besänftigen, das scheint die Botschaft von Bobabes Arbeit zu sein. Und in einer sehr persönlichen Note erzählt sie dann, dass sie selbst Angst vor dem Wasser hat und erst langsam lernen musste, den Wellen zu vertrauen.
Die Ausstellung ist bis zum 8. Oktober MoMA in New York zu sehen. Und was die Kulturseiten der Zeitungen von morgen bringen, das hat sich Ulrike Timm schon angesehen.
Sachsen sucht den Superkantor. So oder vielleicht doch nicht so ähnlich die Kurzfassung einer Stellenausschreibung vor 300 Jahren und heute eine Schlagzeile in der Welt. Vor 300 Jahren nämlich trat Johann Sebastian Bach sein Amt in Leipzig an. Er war nur dritte Wahl. Favorit Telemann pokerte mit Blick auf Leipzig wahrscheinlich nur darum, in Hamburg mehr Geld zu kriegen. Christoph Graupner, der Zweitplatzierte der Leipziger Wunschliste, bekam keine Spielfreigabe von seinem Landgrafen. Beide Kandidaten waren viel arrivierter in der Leipziger Musikmafia als ehemalige Thomaner natürlich stärker verwurzelt. Schlussendlich wurde notgedrungen Bach, der neue Thomaskantor. Die Kunst hat viel gehabt von der mauligen Ratsherrenentscheidung. Die Welt erzählt davon und zieht ein eindrucksvolles Fazit vom diesjährigen Leipziger Bachfest. 70.000 Besucher besuchten 160 Konzerte, drinnen wie draußen. das Feine am Bachfest. Jeder kann hier, es gibt so viele, auch parallele Veranstaltungen, auf seine Weise glücklich werden. Man kann Entdeckungen machen, einfach konzentriert gute Konzerte anhören, vom Bach-Nachwuchs wie von arrivierten Interpreten. Man kann aber eben auch lokale und Thüringer Kräfte vereint in einem Konzert erleben. Die fremden Besucher aus 55 Nationen, nicht einmal Mozart ist international so gängig wie Bach, werden so fündig, aber eben auch der lokale oder nationale Kenner und Liebhaber. Und während in Leipzig Zehntausende zuhörten, konnten in Berlin immerhin 1300 Laienchorsänger Haydn singen. Die Schöpfung, Amateure gemeinsam mit dem Rundfunkchor Berlin. Zwei Proben und die Chose klappte in der Philharmonie Berlin. Der Tagesspiegel preist die humanistische Botschaft des Werkes, aber fast so wichtig wie Haydn, pardon, war wohl der geniale Chordirigent Simon Halsey. Er hatte stets alle im Auge und im Ohr, Amateure wie Profis, ihm gelang ausgelassenes Musizieren und er behält stets Tuchfühlung zu Mitsängern und Publikum, lobt der Tagesspiegel. Das Publikum gab es nämlich auch noch, soweit Platz war. Übrigens kann, wer will, sich jetzt schon ebenfalls zu einem Mitsingkonzert anmelden. Elbphilharmonie, Hamburg, November. Wer sorgt sich eigentlich um die klassische Musik? Vielleicht berichten wir nur zu wenig darüber. Deshalb eben jetzt. Seit dem Wochenende wissen wir, Olaf Scholz ist kein John Wayne. Man erkenne das daran, sagte der Bundeskanzler im Sommerinterview, dass er nicht draufhaue, nicht einsam entscheide und den drei Parteien der Regierungsfamilie nicht vorschreibe, wohin sie in die Ferien fahren sollten. Claudius Seidel bedauert das. Er hätte gerne einen Westernkanzler, einen John Wayne-Kanzler und er erinnert in der Frankfurter Allgemeinen daran, was für tolle Hauptrollen Wayne in melodramatischen Western gespielt habe. Es waren meistens Männer, die nicht viel redeten und wenn doch, dann sehr pointiert. Männer, die nicht gerne schossen, aber wenn doch, dann trafen sie. Männer, die sich von der Feuerkraft ihrer Gegner nicht beeindrucken ließen, wenn es darum ging, das Recht durchzusetzen. Helden, die für ihre Taten die Verantwortung übernahmen und die sich nach freien, starken Frauen sehnten. Ob Olaf Scholz die Glosse in der Frankfurter Allgemeinen wohl liest? Was immer John Wayne vor, nach oder während seiner Taten denn so trank, alkoholfreies Bier war es vermutlich nicht. Und damit sind wir in der Süddeutschen Zeitung, die vorrechnet, dass in Deutschland bald jedes zehnte Bier ein alkoholfreies ist. Bier ohne sei inzwischen ein echtes Lifestyle-Getränk. Fazit, Bier ja, Alkohol muss nicht sein. Und es erfrischt und schont die Leber.
Ulrike Timm mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.